Immobilienfinanzierung in 10 Minuten. Ein Überblick über die gesamte Vorlesung. Stell dir vor, du bist Projektentwickler und willst ein Bürogebäude kaufen, sanieren und wieder verkaufen. Fast alles, was in dieser Vorlesung passiert, lässt sich an genau diesem einen Vorhaben erklären. Genau das machen wir jetzt. Aber zuerst ein Blick auf das große Bild, denn ohne das versteht man nicht, warum Banken gerade heute so vorsichtig sind. Zwischen 2010 und 2022 gab es eine lange Niedrigzinsphase. Geld war billig, Immobilien waren gefragt, viele haben in Betongold investiert, weil es kaum Alternativen mit ordentlicher Rendite gab. Dann kam die Zinsexplosion ab 2022. Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen massiv angehoben, um die Inflation zu bekämpfen. Finanzierungen wurden auf einen Schlag viel teurer, die Nachfrage brach ein, und die Transaktionsvolumina am deutschen Immobilienmarkt sind von über 100 Milliarden Euro im Rekordjahr auf teilweise nur noch 30 Milliarden Euro gefallen. Seit 2024 senkt die EZB die Zinsen wieder stufenweise, aber die Erholung ist gebremst, unter anderem durch geopolitische Risiken und neue Schuldenpakete. Diese Zinsentwicklung erklärt auch, warum notleidende Kredite, also Kredite, bei denen der Rückzahlung fraglich ist oder die seit über 90 Tagen im Verzug sind, in den letzten Jahren spürbar zugenommen haben. Sinkende Immobilienwerte erhöhen automatisch die Kreditrisiken, weil Kennzahlen wie der Beleihungsauslauf schlechter werden. Und genau deshalb gibt es die Bankenregulierung, die wir Basel 1 bis 4 nennen. Nach der Herstadt-Pleite in den 70ern wurde der erste Basler Ausschuss gegründet. Seitdem müssen Banken für jeden Kredit einen Eigenkapitalpuffer vorhalten, der sich nach dem Risiko des Kredits richtet. Je riskanter das Geschäft, desto mehr Eigenkapital muss die Bank hinterlegen. Das bremst übermäßig risikoreiche Kreditvergabe und ist der Grund, warum Banken heute genauer hinschauen als noch vor 10 Jahren. Kommen wir zurück zu unserem Bürogebäude. Der gesamte Ablauf einer Immobilienfinanzierung lässt sich in 6 Phasen einteilen, und diese Struktur ist der rote Faden der ganzen Vorlesung. Phase 1. Projektanbahnung und Standortanalyse. Am Anfang steht meist ein Makler, dann eine Vertraulichkeitsvereinbarung, damit interne Zahlen geschützt bleiben, und ein sogenannter Letter of Interest, eine unverbindliche Absichtserklärung. Wird daraus mehr, folgt ein Letter of Intent mit einem konkreten Preis und Bedingungen, oft verbunden mit einer Exklusivitätsvereinbarung für die anschließende Prüfung. Parallel dazu wird der Standort analysiert, die Makrolage, also die Region, und die Mikrolage, also die unmittelbare Umgebung. Phase 2 ist die aufwendigste. Prüfung und Bewertung, die sogenannte Due Diligence. Hier wird geprüft, ob das Bauvorhaben überhaupt genehmigungsfähig ist. Das deutsche Baurecht unterscheidet 3 Fälle. Liegt das Grundstück im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, gilt § 30 Baugesetzbuch. Gibt es keinen Bebauungsplan, aber das Grundstück liegt im bebauten Innenbereich, greift § 34, und das Vorhaben muss sich einfach in die Umgebung einfügen. Im Außenbereich dagegen ist nach § 35 grundsätzlich erstmal gar nichts erlaubt, nur enge Ausnahmen. Neben dem Baurecht gibt es 7 Arten der Due Diligence. Die rechtliche, die umweltbezogene, die technische, die kaufmännische, die zum Facility Management, die steuerliche und die finanzielle Prüfung. Bei der rechtlichen Prüfung schaut man vor allem ins Grundbuch, das in 3 Abteilungen gegliedert ist. Eigentum, sonstige Rechte und Lasten und Grundpfandrechte wie Hypothek oder Grundschuld. Bei der Umweltprüfung geht es um mögliche Altlasten im Boden. Bei der steuerlichen Prüfung ist die zentrale Frage, ob man die Immobilie direkt kauft, einen sogenannten Asset Deal, oder die Gesellschaft, der die Immobilie gehört, einen Share Deal. Beim Share Deal übernimmt man automatisch auch alle bestehenden Grundpfandrechte und haftungsrelevanten Verpflichtungen, deshalb ist der Prüfaufwand dort deutlich höher. Ganz zentral in dieser Phase sind die Finanzkennzahlen, mit denen jede Bank rechnet. Loan to Cost, das Verhältnis von Kredit zu Gesamtinvestitionskosten, meist bis 70%. Loan to Value, das Verhältnis von Kredit zum Immobilienwert, meist bis 75%. Interest Cover Ratio und Debt Service Cover Ratio, die zeigen, ob der laufende Mietertrag ausreicht, um erst nur die Zinsen und dann Zins und Tilgung zusammen zu bedienen, üblicherweise mit einem Sicherheitspuffer von 20-30%. Und der Debt Yield, das Verhältnis von Betriebsergebnis zu Kreditbetrag, meist 6-8%, der als einzige Kennzahl weder vom Wertgutachten noch vom aktuellen Zins abhängt und deshalb bei Banken besonders beliebt ist. Wichtig zu verstehen, der Debt Service Cover Ratio ergibt sich rechnerisch aus dem Debt Yield geteilt durch die Summe aus Zins und Tilgung. Steigen die Zinsen, sinkt bei gleicher Miete automatisch der maximal mögliche Kreditbetrag, teilweise um fast die Hälfte, wie der Vergleich zwischen 2021 und heute zeigt. Phase 3. Strukturierung und Planung. Fast jede Projektfinanzierung läuft über eine eigens gegründete Projektgesellschaft, eine sogenannte Zweckgesellschaft. Der Vorteil: ein Objekt, ein Unternehmen, ohne bilanzielle Vorgeschichte, was die Prüfung erheblich vereinfacht. Wichtig ist hier das Teaming der Eintragung ins Handelsregister, denn vorher haften die Handelnden unter Umständen unbeschränkt mit ihrem Privatvermögen. Und hier kommt auch die Haftungsstruktur ins Spiel. Bei einer Non-Ecuse-Finanzierung kann die Bank im Zweifel nur auf das Projekt selbst zugreifen, nicht auf den Entwickler dahinter. Bei Limited Ecuse ist der Rückgriff zeitlich oder betragsmäßig begrenzt, und das ist in der Praxis die häufigste Variante. Bei Full Ecuse haftet bei natürlichen Personen sogar das komplette Privatvermögen. Phase 4. Finanzierung und Kapitalstruktur. Der klassische Aufbau ist eine Kapitalpyramide von unten nach oben. Ganz unten, erstrangig und am günstigsten, das Senior-Darlehen, oft 60-70% des Werts. Darüber, nachrangig und teurer, das Mezzanine-Kapital. Ganz oben, mit dem höchsten Risiko, das Eigenkapital. Diese Reihenfolge heißt Waterfall, und sie bestimmt auch, wer im Ernstfall zuerst bedient wird. Fremdkapital hebelt dabei die Eigenkapitalrendite, solange der Fremdkapitalzins niedriger ist als die Gesamtkapitalrendite, das nennt man den Leverage-Effekt. Am Ende dieser Phase steht der Darlehensvertrag mit sogenannten Covenants, vertraglichen Verpflichtungen des Kreditnehmers, etwa bestimmte Kennzahlen einzuhalten. Wird ein Covenant gebrochen, greifen Heilungsmechanismen wie der Cash-Trap, eine Ausschüttungssperre, oder der Cash-Sweep, eine Pflichtsondertilgung aus überschüssiger Liquidität. Phase 5. Umsetzung und Realisierung. Jetzt wird tatsächlich gebaut oder saniert, vermietet und vermarktet. Wichtig ist die Bonität der neuen Mieter und die durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit aller Mietverträge, der sogenannte WALT, der die Finanzierungslaufzeit um 1-2 Jahre überschreiten sollte, damit die Bank auch am Ende der Kreditlaufzeit noch stabile Mieteinnahmen sieht. Phase 6, und wie zieht sich eigentlich durch alle anderen Phasen? Risikomanagement. Man unterscheidet systematische Risiken, die den ganzen Markt betreffen, etwa eine Rezession, von unsystematischen, projektspezifischen Risiken, wie Kostenüberschreitungen oder Bauverzögerungen. Ein zentrales Werkzeug ist die Dreifachrechnung, bei der man ein realistisches Trendszenario neben ein sehr optimistisches und ein sehr pessimistisches Szenario stellt. Und ganz am Rande spielt auch Behavioral Finance eine Rolle, denn Marktteilnehmer schätzen Risiken selten objektiv ein. Kleine Wahrscheinlichkeiten werden überschätzt, mittlere und hohe eher unterschätzt, und genau das erklärt, warum Spekulationsblasen entstehen. Eine Phase der Verlagerung, dann Kreditschaffung, dann Euphorie, dann eine kritische Phase und am Ende die Abscheu, wenn alle gleichzeitig aus dem Markt flüchten. Was bleibt am Ende hängen? Eine Immobilienfinanzierung ist im Kern immer eine Vertrauensfrage zwischen Kapitalgeber und Kapitalnehmer und genau deshalb kommt das Wort Kredit vom lateinischen Credere, Vertrauen. Jede Kennzahl, jede Due Diligence, jeder Covenant im Vertrag dient am Ende nur einem Zweck, dieses Vertrauen objektiv überprüfbar zu machen. Wenn du dir die 5 Kennzahlen Loan to Cost, Loan to Value, Interest Cover Ratio, Debt Service Cover Ratio und Debt Yield einprägst, den Ablauf der 6 Phasen kennst und verstehst, warum die Zinsentwicklung der letzten Jahre die gesamte Branche verändert hat, hast du das Wichtigste aus dieser Vorlesung im Kopf. Viel Erfolg in der Prüfung!